Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Rebecca und ich sitze heute im Studio nur mit der lieben Kybra.
Hallo!
Und die liebe Maike ist heute leider verhindert, weil sie ganz schön viel auf der Arbeit zu tun hat. Und wir können auch schon verraten, dass sie an einem Buch schreibt, auf was wir sehr gespannt sind. Genau. Und dann dachten wir, ihr habt mir ja eine Pause gegönnt, ne, Kybra? Also du und Maike. Und dann gönnen wir Maike jetzt auch mal eine kleine Pause.
Auf jeden Fall.
Und wir haben heute was mitgebracht, was eigentlich sehr schön ist. Und zwar wollen wir über Sarah und Hagar reden. Mhm. Also zwei Frauen aus unseren beiden Traditionen, die auch sowohl im Tanach wie auch im Koran vorkommen. Und das Schöne ist, dass Kybra und ich schon mal dazu unterrichtet haben. Stimmt's, Kybra?
Stimmt, das war letztes Jahr im Februar, glaube ich.
Mhm. Das kann gut sein. So genau hätte ich den Monat gar nicht mehr sagen können. Letztes Jahr hätte ich sagen können. Und es war kalt. Ah, stimmt, da ist ein Datum drauf. Ups.
Ich habe geschummelt.
Genau. Und zwar haben Kybra und ich etwas gemacht, das heißt Scriptural Reasoning. Mhm. Magst du mal ein bisschen erklären, was so unser Ansatz ist, wenn wir das zusammen machen?
Ja, total gerne. Wir haben uns jüdisch-muslimisch in einer Kleingruppe, können wir uns, glaube ich, nennen, getroffen. Mhm. Und wir beide hatten, das Thema war ja eben schon eben festgestellt, und wir haben beide Texte aus unseren Traditionen mitgebracht. Und da haben wir genau zusammen oder in Kleingruppen die Texte gelesen, verglichen, unsere in die Diskussion gekommen, und dann haben wir eben nochmal alle Ergebnisse zusammengetragen, so ein Textvergleich quasi, beziehungsweise nicht nur ein Vergleich, sondern eben darüber gesprochen, was sich ähnelt, was sich unterscheidet und wo vielleicht bestimmte Aspekte überhaupt gar nicht vorkommen, mhm, oder sich ergänzen. Und ich finde das mal so spannend, weil gerade auch im Koran sehr viele Details auch immer nicht vorkommen.
Im Tanach auch, ja.
Genau, aber wenn man dann so dieselben Personen hat, mhm, in den unterschiedlichen Religionen, dann ist es total spannend zu sehen, ja, wie wurde das denn im Tanach quasi erzählt, und ja, sich einfach die Perspektive auch nochmal anzuhören.
Wie so ein Puzzleteil, was man dann gemeinsam zusammensetzt. So
total,
bisschen.
Und dann merkt man auch, oh, diesen Puzzleteil, der passt irgendwo gar nicht hinzu, also im Verständnis, beziehungsweise hatte ich noch gar nicht gekannt. Und da kann natürlich schon sein, dass die Geschichte sich da manchmal ein bisschen ändert, aber auch das finde ich spannend.
Voll, ich auch. Ich mag das auch total gerne, weil ich einfach super gerne mit Leuten zusammen lerne. Mhm. Also, und so Lernen ist für mich auch so eine Form von Spiritualität.
Ja.
Genau, und ich finde das richtig schön und spannend, vor allen Dingen auch wegen diesem komparatistischen Element, was du ja schon beschrieben hast. Mhm. Und finde es auch immer sehr faszinierend, worauf sich, also wir bereiten ja immer was vor, aber worauf sich dann auch so die Teilnehmenden konzentrieren oder was die so anbringen und was für die neu ist. Weil manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man unterrichtet, dann hat man ja so, also keine jetzt Agenda oder so, aber du hast ja so eine Vorstellung, wie die Stunde so verlaufen könnte. Ja. Du hast den Text ja selber gelesen, du weißt so, was dir irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Und dann manchmal kommt so jemand und sagt irgendwas und du bist so, ach krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, und das liebe ich total.
Total. Und ich finde auch ganz wichtig, vor allem für die ZuhörerInnen, wenn ihr mal irgendwie an einem Scriptural Reasoning teilnehmen wollt, dann müsst ihr auch nicht die ExpertInnen sein, weil ich glaube, manchmal geht man davon aus, oh, das ist jetzt sehr textspezifisch, da muss ich mich doch voll auskennen. So ist es gar nicht. Man kann einfach mal, auch wenn die Texte ganz neu sind, auch in der eigenen Tradition, das kann ja auch sein, dass man sich trotzdem traut und einfach mal eine Meinung abgibt oder einfach sich das Ganze anhört. Also dafür muss man gar keine TheologInnen sein. Da kann man sich einfach mit hineinsetzen. Und bei unserer Konstellation war es eben jüdisch-muslimisch. Genau. Deswegen fand ich es auch toll, dass wir auch dementsprechend auch besetzt waren und dass sich das auch so gedeckt hat, weil wenn bei solchen Konstellationen, wenn jetzt wir zu viele MuslimInnen hätten und wenige Juden oder umgekehrt, dann ist es auch wieder manchmal schade, dann haben wir eben diese Gruppenkonstellation nicht so ganz gegeben, und in unserem Falle fand ich das total gelungen. Also auch vielen lieben Dank an alle, die damals teilgenommen haben.
Falls ihr euch noch erinnert oder diesen Podcast hört, wir erinnern uns noch gut an euch. Genau, ja. Sehr schön. Und wir hatten das ganz kurz schon mal gesagt, wir reden heute über Sarah und Hagar und vergleichen die Geschichten so ein bisschen. Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, wer Sarah ist, was würdest du denn der Person so über Sarah erzählen?
Mhm. Sarah oder Sare würde ich sagen, die Ehefrau vom Abraham, Ibrahim. Mhm. Wir wissen über Sarah, also sie kommt wieder mal nicht namentlich vor im Koran. Ah. Genau, wir hatten ja auch schon mal gesagt, im Koran kommt tatsächlich nur namentlich Maria als Frau vor. Aber dass sie Sarah heißt, wissen wir eben von den prophetischen Überlieferungen. Und also nur weil es im Koran nicht vorkommt, heißt es nicht, dass es auch nicht in den Hadithen, also in den Überlieferungen nicht vorkommt. Deswegen, genau, der Name kommt aber wie gesagt nicht im Koran vor. Wir wissen, sie ist die erste Ehefrau von Abraham und auch wird später auch die Mutter von Ishak sein. Und genau, sie erstmal vielleicht so viel, weil sonst steige ich direkt in die Geschichte ein.
Genau. Vielleicht noch eine Sache, die mir zu Sarah einfällt, ist auf jeden Fall, dass es also eine unserer Vormütter ist. Mhm. Also es gibt die Imahot und die Avot. Das sind so besondere Personen, die halt vor allen Dingen in Bereshit, also in Genesis vorkommen. Mhm. Und sie ist die erste Vormutter, was ich immer sehr spannend finde und wichtig zu erwähnen, ist auch ihre, so, sie hat so eine wunderhafte Schwangerschaft eigentlich, also weil sie eigentlich viel, viel zu alt ist schon und die ganze Zeit nicht gebären kann. Und das ist vielleicht jetzt schon so ein bisschen rüber zu Hagar, aber im Tanach ist es so, dass sie halt diese Magd hat, die im Tanach als Ägypterin bezeichnet wird, was auch immer das zu der Zeit dann genau bedeutet. Aber und das ist ihre Magd, die sie Abraham dann gibt, damit Abraham mit der Magd Kinder haben kann, weil es diese interessante Vorstellung gab, ich weiß auch nicht, ob interessant gerade wirklich das richtige Adjektiv ist, aber dass dadurch, dass Hagar ja Sarah untergestellt ist und ihr sozusagen ja gehört, also auch wenn das uns irgendwie unangenehm ist heutzutage, dass wenn sie Kinder gebärt mit dem Mann von Sarah, dass es wie das Kind von Sarah ist. Und dass sie dadurch sozusagen die Linie ihres Mannes weiterführen kann. Das ist zum Beispiel vielleicht ganz interessant. Und der Talmud, es spricht von Sarah auch als Prophetin bei uns. Also in zum Beispiel in Megilla im Traktat wird es genannt, dass sie zwar einen anderen Namen gehabt hätte, irgendwie Yiska oder so, aber dass das eigentlich Sarah meint und dass sie eine der Prophetinnen ist. Und das finde ich ganz interessant.
Total spannend. Mhm. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass Sarah eben quasi Abraham gesagt hat, er soll mit Hagar heiraten. Wir haben da so eine Stelle, da steht eben, dass Abraham zu Gott betet und sagt eben, möchte ein Kind eben haben, dass Gott gefällig ist, und Sarah hört eben diesen Wunsch und Gebet, und daraufhin weiß sie dann eben, die beiden wünschen sich schon seit Jahren ein Kind, und dann fällt ihr eben ein, vielleicht eben, dass er mit Hagar quasi heiraten kann und sein Kindeswunsch quasi oder ihr Kindeswunsch quasi in der Hinsicht in Erfüllung geraten kann. Was ich an der Geschichte auch ganz spannend finde, ist, zum einen hast du schon erklärt, wenn das die Magd ist, dann ist es quasi so, als ob es Sarahs Kind ist. Auf der anderen Seite, dass quasi Hagar als Magd in Anführungszeichen ebenbürtig gesehen worden ist zu Abraham, dass er quasi keine andere adelige, zum Beispiel Frau, geheiratet hat, sondern eben Hagar. Aber ich glaube, da ist tatsächlich die Erklärung, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass das dann eben im Hause Sarah und Abrahams passiert und nicht ein weiterer oder ein externer Haus oder das macht tatsächlich Sinn.
Eine kurze Nachfrage. Du hattest ja gerade erwähnt, dass Sarah gar nicht namentlich im Koran vorkommt. Wird Hagar namentlich?
Nee, auch nicht. Nur in den Überlieferungen, okay. Genau. Genau, als Hajar. Das ist tatsächlich. Und was ich auch noch mal hinzufügen möchte, das haben wir auch in manchen Exegesen, da wird darauf verwiesen, dass Hagar auch eine schwarze Person ist und dass das quasi auch zu den damaligen Zeiten, dass da irgendwie gar kein Rassismus irgendwie in der Hinsicht auffällt, dass das quasi, okay, Abraham war jetzt wahrscheinlich auch nicht der Weiseste, in Anführungszeichen.
Mein Lieblings, ich habe das letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, aber mein Lieblingsding, sorry, dass ich hier so reingritsche, was mir letztens einfach so random in Instagram vorgestellt wurde, war so, nenn mir eine Sache, die alle Leute denken, die in der Bibel existieren, und dann ist diese Person so, white people, ja, so weiße Person.
Ja,
so.
Ja, total. True, total. Ja. Aber auch da, dass dann diese Hierarchisierungsgedanke quasi nicht so auffällt. Und das finde ich auch schön, was das
ist. Und das ist aber in den Überlieferungen?
Wird. Genau, genau. Also beziehungsweise in den Exegesen.
Okay.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass eben damals mit Versklavung und wer wurde versklavt und als Magd eben gegeben. Wobei wir auch wissen, Hagar wurde zwar als Magd weitergegeben, aber sie kommt eigentlich von einer Familie, die nicht also keine versklavten Familie quasi, aha, die nur aufgrund den damaligen Umständen quasi, dass es so gekommen ist.
Okay.
Ja, und letzten Endes bekommen die ein Kind.
Genau. Und das ist vielleicht so eine Textstelle, die wir uns ein bisschen genauer angucken könnten, die ähnlich existiert auch im Tanach, aber halt nicht ganz. Mhm. Und zwar, vielleicht, wenn ich so den Rahmen geben sollte oder so ein bisschen so eine Einleitung, du kannst gerne auch nochmal ergänzen, ist es so, halt, wir haben ja beschrieben, okay, Hagar bekommt ein Kind und Sarah ist eben unfruchtbar und kann nicht gebären. Und dann passiert etwas mit diesem Kind und Hagar. Mhm. Und das ist ja im Koran relativ anders und auch, also, und das ist als Samsam bekannt, mhm, sozusagen, die Geschichte, oder kann man das so sagen?
Ja, Samsam-Ereignis oder Samsam, genau. Mhm.
Okay, genau. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was im Koran beschrieben wird, weil es ja auch ein relativ, vielleicht untypisch langes Narrativ für den Koran auch, oder würdest du das nicht so sagen?
Mhm, das kommt tatsächlich jetzt auch gar nicht im Koran, sondern das ist jetzt auch wieder Überlieferung. Stimmt. Bei Sahih el-Bukhari,
okay,
also einer der vertrauenswürdigen Quellen, die überliefert worden sind.
Pardon.
Aber nee, das ist ja. Im Koran kommt tatsächlich auch, kommen eben Abschnitte, aber ich habe jetzt meine Quelle vor allem vom von der Überlieferung mitgebracht, weil da eben nochmal so eine Vorgeschichte mit
weil es so ein schöneres Narrativ ist.
Genau, dann kann man das so ein bisschen sich besser vorstellen oder nachvollziehen.
Mhm.
Genau, also wir wissen eben, dass Hagar, Sarah und Abraham zusammen leben. Und irgendwann sagt eben Sarah, mir wäre es eigentlich lieber, dass Hagar und Ismael nicht mehr bei uns wohnen.
Mhm.
Hier ist es jetzt nochmal aus der islamischen Tradition so, wir würden das vielleicht heutzutage sagen, ja, sie war neidisch, sie wollte sie einfach nicht da haben. Wir sind natürlich hier in der Hinsicht ein bisschen vorsichtig, Sarah jetzt direkt mit Neid zu verbinden, weil wir möchten ihr jetzt irgendwie keine schlechten Zuschreibungen machen, weil das auch sehr wichtige Menschen sind, auch wenn nach der islamischen Perspektive keine ProphetInnen, trotzdem wichtige Persönlichkeiten. Deswegen sagt man, da ist schon Neid im Spiel, aber nicht Neid, was zur Vernichtung quasi führt, sondern sie möchte, dass dieser Neid in ihr quasi nicht noch mehr aufblüht und deswegen lieber auf Distanz gehen kann. Und deswegen hat sie eben diesen Wunsch, dass Hagar und Ismael nicht mehr bei ihnen wohnen. Kann ich total auch nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Vielleicht machen wir da gleich vielleicht schon diesen Vergleich, obwohl ich dich gerade gesagt hatte, so, du erzähl mal die ganze Geschichte. Aber vielleicht ist es ganz spannend. Und zwar die Geschichte im Tanach finden wir in Bereschit, also im ersten Buch. Und zwar im Kapitel 21, so von Vers 9 bis 21 auch. Und es ist so, dass tatsächlich Sarah beschrieben wird, wie sie den Sohn von Hagar sieht. Und der wird auch dort nicht namentlich erwähnt, was ganz interessant ist, vielleicht. Und sagt, dass sie den Sohn sieht, wie er Gespött treibt. Oder, und das ist nicht so ganz klar in der Übersetzung, ob er spielt oder ob er sich über etwas lustig macht, also ob er sich irgendwie unschön verhält und sie das irgendwie provoziert oder ob sie ihn einfach spielen sieht und das zu viel Schmerz vielleicht auch in ihr auslöst. Und dann sagt sie halt wirklich, sagt sie zu Abraham, entlasse die Magd und auch ihren Sohn, denn ich möchte nicht mehr, dass sie bei uns wohnen, genau. Und das ist auch ganz interessant, weil sie wirklich explizit sagt, sie möchte nicht, dass sie hat dann schon zu der Zeit dann doch ein Kind, also Yitzhak. Und sie sagt auch explizit, ich möchte nicht, dass er, also das andere Kind mit Ishmael, mit Yitzhak zusammen erbt. Und das ist nochmal, also das ist noch mal so ein bisschen mehr irgendwie, diese Eifersucht wird so ein bisschen intensiver beschrieben, jeweils aus meiner Lesart.
Spannend. Wir wissen auch, der alleinige Wunsch von Sarah war nicht ausschlaggebend dafür, dass Hagar und Ismael weg mussten, sondern Abraham hat auch diesen Auftrag von Gott erhalten. Bloß wusste zu dieser Stunde Hagar nicht Bescheid, dass es von Gott kommt. Und so machte eben Abraham sich mit Hagar und Ismael auf den Weg. Und wir müssen natürlich jetzt die damaligen Zeit so ein bisschen uns vorstellen. Wir befinden uns momentan in El Halil, Hebron. Und Abraham, also nach der islamischen Tradition, und Abraham bringt Hagar und Ismael in Höhe von Mekka eben zu Mekka. Aber damals gab es die Stadt Mekka nicht. Und weit und breit nur Wüste, Berge und nichts weiteres. Und dann sagt er, okay, lässt er sie quasi dort sitzen mit ein paar Dattelchen und so einer Wasser, wie nennt man das so, Wasserschale oder so ein Leder Wasserbeutel.
Ich kann es mir ganz
genau
gut vorstellen.
Genau, genau. Ja. Und dann dreht er sich um, ohne was zu sagen, und geht einfach. Und
ich hatte das, also bei uns ist die Geschichte jetzt nicht identisch und es geht, also es ist nicht in Mekka auch, aber er bringt sie auch in die Wüste und auch tatsächlich ganz interessant, also steht im Text, dass es Abraham missfiel um seinen Sohn, was Sarah sagt, dass er ihn wegschicken soll. Und dann Gott aber kommt und sagt, lass es in deinen Augen nicht böse sein, und dass er ihm versichert, dass dass alles gut wird und dass auch aus dem anderen Sohn irgendwie ein großes Volk wird und so. Und das ist ganz interessant. Aber ich weiß auch noch, also ich erzähle das, glaube ich, öfters, aber in meiner jüdischen Grundschule, ich mochte sehr gerne so Tora-Unterricht, also wenn wir diese ganzen Geschichten gelesen haben, ich war so geschockt einfach, als ich diese Geschichte gelesen habe. Ich war so, Entschuldigung, wer lässt denn sein Kind einfach in der Wüste alleine? Ich fand, das hat mir mein Herz zerrissen als Kind.
Also ich meine auch so, okay, das hört sich jetzt komisch an, aber so der arme Abraham auch irgendwo, weil da sehen wir halt auch nochmal von der...
Mit dem hatte ich komischerweise kein Mitleid.
Also jetzt kommt, warum ich Mitleid habe. Weil eben... wir sind ja immer aufgesetzt auf Prüfungen, also von der muslimischen Brille her. Und Abraham, schon als Kind musste er damit hadern, eben, dass er eben ins Feuer katapultiert wurde, was ihn aber nicht verbrannt hat, weil Gott es so befohlen hat. Dann musste er eben seine Stadt verlassen mit Sarah und Hagar schloss sich auch an. Und jetzt die nächste Prüfung, er soll sich von seinem Erstgeborenen und Hagar eben, die soll er in einem fernen Ort irgendwie lassen. Und deswegen, also welche große Prüfungen, und die Prüfungen enden ja nicht. Und dann kommt
danach
noch
die Akeda,
die Kurban-Erzählung, da kommen wir auch später nochmal zu erzählen. Und all diese Prüfungen zeigen halt eben oder wollen darauf hinaus, diesen Gottvertrauen von Abraham zu zeigen. Aber es ist tatsächlich von unserer Situation aus vielleicht gar nicht so verständlich. Ich komme jetzt nochmal zurück. Wir sind auf der Wüste, Hagar und Ismael noch ein Baby oder sehr klein eben. Weit und breit keine Menschen, Abraham dreht sich um und geht. Und Hagar rennt ihm ein bisschen hinterher und fragt ihn, warum er quasi sie beide dort hinterlässt, wo doch keine Menschenseele oder irgendetwas überhaupt da ist. Und dann antwortet er nicht. Dann fragt sie dreimal eben dieselbe Frage und er antwortet immer noch nicht. Und dann fragt sie ihn, hat dir das Gott befohlen? Und dann sagt er nur, ja. Und dann sagt sie, okay, wenn Gott dir das befohlen hat, dann wird sie uns schon nicht verhungern lassen. Sie hat schon bestimmt was für uns überlegt und nimmt das an und geht zurück zu Ismael.
Das ist ganz interessant, weil in der tanachischen Geschichte ist es so, dass Abraham halt morgens sich früh aufmacht, was auch ähnlich ist wie zu der Akeda-Geschichte, was ganz interessant ist. Und dann halt Brot nimmt und auch so einen Wasserschlauch, also was du ja beschrieben hast, aber keine Datteln, du hattest Datteln gesagt, ne?
Ja.
Genau, die Geschichte bei uns spricht irgendwie von Brot, ist ja auch also irrelevant eigentlich. Und dann, dass sie halt dass er ihr einfach das Kind gibt, das Wasser und das Brot und sagt, mach dich auf, und sie sich dann in der Wüste verirrt.
Ah.
Und dann ihr Kind so schrecklich, also Ishmael so schrecklich anfängt zu weinen und sie es einfach nicht erträgt und ihn in den Busch setzt, so ein bisschen, damit er vor der Hitze geschützt ist und sich weiter wegsetzt, weil dieses Schreien von dem Kind ihr so zusetzt und selber anfängt zu weinen.
Oh. Ja. Jetzt habe ich so Gänsehaut. Ich habe es mir so richtig vorgestellt.
Schlimm, ne?
Ja. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu einer Parallele vielleicht auch. Nachdem sie eben kein Wasser mehr übrig haben, fängt Ishmael an zu weinen und sie total verzweifelt. Und dann sieht sie eben so zwei Hügelchen und rennt zu dem einen. Und möchte quasi so einen größeren Überblick verschaffen. Vielleicht sieht sie ja auf der Hügel jemanden. Und verzweifelt rennt sie dann zu dem anderen. Also 7-mal macht sie das so hin und her.
Von einem Hügel zum anderen.
Genau, von einem zum anderen. Und das Spannende ist, momentan ist ja dort eben, befindet sich ja eben die Stadt Mekka. Und da ist auch die Kerbe, also die Pilgerstätte. Und diese beiden Hügel, Safa und Merve heißen diese Hügel. Und diese Tradition pflegen wir immer noch, beziehungsweise die Pilgerinnen und Pilger müssen diese Strecke auch auf und ab 7-mal nicht rennen, aber so schnell laufen, genau. Und wenn ich jetzt so rückblickend überlege, diese Tradition machen wir nur, weil Hagar eben quasi damals das gemacht hat, ausgeübt hat. Mhm. Also ist quasi sie die Frau, die das quasi
initiiert hat?
Ja, initiiert hat. Ja. Oder wir ahnen.
Inspiriert.
Genau, inspiriert hat tatsächlich. Und da ist sie auch verzweifelt, da sieht sie auch weit und breit immer noch niemanden. Und in manchen Überlieferungen steht, dass sie sich eben laut wünscht oder zu Gott betet, eben irgendwas zu finden. Und dann sieht sie bei Ishmael, was eben noch auf dem Boden sitzt und weint, so planschen. Da ist der Erzengel Gabriel gekommen und hat mit nach einer Überlieferung Flügel, oder man kann das auch mit Vers verstanden, also Fußfersen verstehen, dass er so einen Brunnen aufschlägt oder umkreist, sodass so eine Wasserquelle quasi raussprudelt. Und Hagar rennt schnell dahin und hat Angst, dass das Wasser irgendwie so krass aussprudelt, und versucht so einen Brunnen drumherum zu machen und sagt auf ihrer Sprache Semsem oder Samsam. Das heißt Stopp, Stopp. Also sie möchte es stoppen und versucht auch einerseits ihre Flasche aufzufüllen oder Beutel,
Schlauch.
Und es gibt auch da Überlieferungen, man sagt, wenn Hagar damals nicht Stopp, Stopp gerufen hätte, wäre die Semsem-Quelle keine Quelle, sondern momentan so ein Fluss, was durch Mekka durchfließen würde. Aber die Semsem oder die Quelle eben, die existiert immer noch, und Pilgerinnen und Pilger trinken auch davon, bringen auch als Mitbringsel so ein bisschen mit. Das ist ein spezielles Wasser, wurde auch öfters untersucht. Das Spannende ist, wenn wir Wasser trinken, dann müssen wir es ja irgendwie urinieren und loswerden. Aber Semsem bekommt man durch Schweiß nur raus. Man muss nicht auf die Toilette. Deswegen sollte man nicht so arg davon trinken, weil sonst führt es zu Verstopfungen, und das tut ja auch für die Nieren nicht.
Interessant.
Das ist ja total interessant. Und und das ist halt so, dann entsteht da ein Brunnen Wasser, und mit der Zeit.
Magst du beschreiben, wie das vielleicht heute aussieht? Weil du warst ja sogar da.
Ja, momentan sieht man natürlich jetzt die Ursprungsquelle so nicht. Das sind einfach tatsächlich, wo man Wasser wo man was pumpen kann. Okay. Und die Pilgerinnen und Pilger sehen dann eher eigentlich das Fertige, wo man quasi das Wasser direkt, wie nennt man das?
Schöpfen kann?
Ja, oder? Wo man schöpfen kann, oder beziehungsweise die werden transportiert, überall sind sie zu finden, und dann steht auch Semsem drauf, also so wo man Wasser vom Wasserspender quasi sich das nehmen kann.
Ich glaube, ich bin ein bisschen so mega nicht vertrauens, wie sagt man, also nicht dazu geneigt, anderen Leuten zu vertrauen, und habe gerade gefragt, ob Leute damit auch dann so Falschhandel machen und Semsemwasser ausgeben, was gar nicht Semsemwasser ist.
Das kann gut sein, aber was vor allem stattfindet, ist Verdünnen. Aber da gibt es anscheinend auch Studien, die sagen, wenn du auch nur ein bisschen Semsem mit Wasser mischst, verwandelt sich dieses Wassermolekül zu Semsemwasser. Mhm. Also ich bin jetzt keine Chemikerin oder so, ich kann da jetzt nichts Näheres sagen. Aber also man verdünnt das auf jeden Fall. Okay. Mache ich zum Beispiel auch daheim, weil ich habe nur 1 Liter mitbringen können. Und damit das nicht so schnell fertig wird, dann deswegen verdünne ich das auch
manchmal. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über dieses Wasser, aber ich fand es irgendwie interessant. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen finden es auch interessant. Wann würdest du denn von diesem Wasser trinken?
Ah, spannende Frage. Vor allem, wenn ich vor einer Prüfung stehe, da trinkt man trinkt auch nicht so ein Glas voll. Es ist wirklich so 3 Schlückchen. Ja. Und oder aber auch, wenn Pilgerinnen und Pilger zurück sind, werden die besucht. Mhm. Und da ist es typisch, dass man quasi die Gäste mit Semsemwasser quasi.
Und auch Datteln, ne? Weil ich erinnere mich, als du wiedergekommen bist, hast du uns im Podcast auch sogar Datteln mitgebracht. Stimmt. Und das hat wahrscheinlich ja auch was mit der Geschichte zu tun, dass Hagar Datteln bekommen hat,
unter
oder
anderem. Nicht nur, sondern weil in der Landschaft auch sehr viele Datteln sind und da sind auch unterschiedliche Datteln und zu Datteln haben eine wichtige Stellung im Islam und genau, das ist glaube ich so, genau deswegen, ja.
Cool. Was ich ganz interessant fand, was du erzählt hattest, im Tanach ist es auch so, dass es wird dann immer mit Engel übersetzt. Mhm. Ich würde das Wort eher als Bote übersetzen.
Mhm.
Fragwürdig. Aber es ist halt so, dass halt, ich ja gesagt habe, Hagar setzt ihr Kind weg und setzt sich weiter weg und ist so verzweifelt und fängt auch selber an zu weinen. Mhm. Und hört, also Gott hört dann die Stimme von dem Kind auch. Und dann ruft dieser Bote Gottes zu Hagar vom Himmel und sagt, was ist dir? Und sie soll sich nicht fürchten. Und dass Hashem, also Gott, die Stimme auch vom Kind vernommen hat. Und dann wird sie aufgefordert, das Kind hochzunehmen.
Mhm.
Und dann wird gesagt, dass der Text sagt, und Gott öffnete ihre Augen und sie findet einen Wasserbrunnen.
Ah,
was ja auch so eine Parallele ist.
Total.
Keine Quelle, die jetzt irgendwie aufsprudelt, aber halt diesen Wasserbrunnen. Und dass sie dort dann ihren Schlauch füllen kann. Und dann endet die Geschichte eigentlich, dass sie sagen, ja, und der Knabe wuchs und Gott war mit ihm. Und das ist eigentlich so dann das Ende, das ist ganz interessant.
Spannend. Ja, also momentan, dadurch, dass eben dort jetzt die Stadt Mekka ist, wissen wir auch in den Überlieferungen, dass nachdem dieser Brunnen quasi entstanden ist, sich Vögel auch dort aufgehalten haben, weil Vögel halten sich ja da auf, wenn entweder Wasser da ist oder ein totes Tier.
Mhm.
Und da haben auch eben Wanderkarawanen gesehen, da sind Vögel, lasst mal dahin, vielleicht gibt's da Wasser zum Trinken. Und dann stoßen die eben auf Hagar und Ismael und fragen, ob sie auch von dem Wasser trinken können. Und Hagar sagt dann, ihr dürft euch nicht das Wasser euer Eigentum machen. Und
was heißt das?
Also es ist ja manchmal so, dass wenn eine größere Gruppe sich auf eine Landschaft sitzt, also die Gruppe, die Karawane hätte ja sagen können,
das ist unser Grundstück,
das ist jetzt unseres und wir bilden jetzt unsere Stadt und Hagar macht da quasi so ein, nicht Vertrag, aber genau so, ihr dürft trinken, aber ihr dürft keinen Anspruch auf diesen Brunnen haben. Mhm. Und die lassen sich dann auch nieder und so entwickelt sich dann auch so ein bisschen die Stadt Mekka.
Das
genau.
Ist so der,
genau.
Interessant, so der, wie sagt man, der Gründungsmythos vielleicht?
Ja. Und irgendwann kommt Abraham zurück und dann wird das Haus, also die Kerbe, auch mit Ismail zusammen gebaut, aber das ist wieder was anderes.
Genau. Und erwähnen die Überlieferungen dann noch Sarah? Oder ist sie sozusagen dann vom Erdboden
Nee, die ist nicht ganz weg. Wir haben noch eine Erwähnung von Sarah. Und zwar bekommt Sarah und Abraham, die haben noch Isaaks Botschaft noch nicht bekommen, also Sarah ist noch nicht schwanger.
Mhm.
Und aber wie du auch vorhin gesagt hast, sehr alt und sie war auch unfruchtbar und auch in einem Alter, wo sie eben auch keine Menstruation mehr erfährt. Und sie bekommen dann einen Besuch.
Mhm.
Und von den Boten, Engeln, aber in Gestalt von Menschen. Und Abraham deckt dann den Tisch. Er weiß nicht, wer da zu Gast ist. Und man kennt auch bei Punkto Abraham, man sagt auch auf Türkisch Halil Ibrahim Sofrası. Also der Tisch von Abraham, die Gastfreundschaft von Abraham
Abraham
war so.
Ist bei uns auch mit Gastfreundschaft
genau. Das war so primär bekannt, dass er schnell was auftischen lässt und sehr viel auf dem Tisch hat und seinen Gästen bittet eben, isst doch. Und dann sieht er, die essen nichts. Dann macht er sich Sorgen, weil man wusste, wenn Gäste nichts essen, dann ist da was faul oder irgendwas, irgendeine schlimme Botschaft wird überkommen. Und Sarah ist noch so, sie sitzt nicht mit denen im Raum, sie ist noch im Raum, aber steht vielleicht so an der Türschwelle oder so, das weiß ich nicht genau, und hört mit, aber nach manchen Exegeten ist sie da quasi so ein bisschen beunruhigt und weiß nicht, warum die jetzt nicht essen, oder vielleicht steht sie auch da, weil sie noch was bringen möchte, weil, das wissen wir nicht genau. Und die Engel sagen dann eben, dass sie Engel sind und eigentlich für Lot gekommen sind. Und Lot ist ja quasi der
Schwager,
also ein Verwandter von Abraham. Ja. Und der ist auch damals mit Sarah und Abraham in die Richtung mitgekommen, aber hat sich dann eben zu Sommon und, wie heißt die Bevölkerung?
Sodom und Gomorra bei uns.
Genau, doch bei uns auch. Er ist dann quasi in einem anderen Ort. Und die Engel sagen, wir sind eigentlich für ihn gekommen, aber wir wollten noch hier kurz einen Stopp machen und euch eine frohe Botschaft mitgeben. Also sie haben da Ishak verkündet, dass Sarah jetzt schwanger wird. Mhm. Und da gibt's jetzt einen Vers, da steht eben, dass Sarah nach manchen Überlieferungen gelacht haben soll. Mhm. Und ich glaube, da habt ihr auch dazu was. Ja. Und manche Gelehrten sagen, es ist auch so ein, nicht so ein Ha-ha-ha-Lachen, sondern so ein Schmunzeln. Manche Interpreten sagen, in dem Moment, wo sie eben noch gestanden hat, hat sie gemerkt, dass sie auf einmal ihre Monatsblutung kommt. Und da hat sie verstanden, oh ja, das mit der Schwangerschaft kommt jetzt auch dann, weil ich bin jetzt in einem Alter, wo die Monatsblutung eigentlich abgesetzt war, und jetzt merke ich, da tut sich was, und war auch so ein bisschen verlegen, so, hä, in diesem Alter, wie soll das jetzt passieren?
Ja.
Und genau, und deswegen kommt da nochmal quasi die Stelle, wo sie verkündet werden, dass sie ein Kind bekommen, und in diesem hohen Alter. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Maria-Erzählung im Koran, weil da war es auch so, dass Maria verkündet wird, dass sie schwanger sein wird von den Engeln, und in dem Moment wird sie eben auch schwanger mit der Verkündung. Und so sagen manche Exegeten, dass bei Sarah auch so war, dass mit der Verkündung der Engel, dass sie in dem Moment entweder eben die Monatsblutung bekommen hat oder aber auch die Schwangerschaft.
Empfangen hat. Mhm. Interessant. Ja, bei uns gibt es also auch die Geschichte mit diesen drei Engeln im Tanach, zwar im Kapitel 18 findet es, und es ist auch ganz interessant, weil das genauso ist, diese drei Männer kommen auf einmal, und es ist aber so, dass Abraham davor sich beschnitten hat. Hat also den ersten Bund, körperlichen Bund sozusagen mit Gott eingegangen, und es wird gesagt, dass halt Abraham gerade erst die Beschneidung hinter sich hatte und halt ruht vor seinem Zelt und dann diese drei Gestalten sieht, die er als drei Männer erstmal identifiziert, die aber eigentlich Boten Gottes sind oder Engel, wenn man das so nennen möchte. Und bei uns ist die Tradition Rashi, also der so ein mittelalterlicher Kommentator, ein Rabbi, der sagt dann, der eine Engel kommt, weil du meintest, dass sie ja eigentlich dafür da sind, um sich um Sodom und Gomorra zu kümmern, für Lot vielleicht auch. Aber und bei uns ist es so, dass sie sagen, dass dieser Kommentator sagt, der eine Bote ist da, um Sarahs Geburt zu verkünden. Der andere ist da, um Sodom und Gomorra zu zerstören. Und der andere steht dafür, dass er Abraham heilt von seiner Beschneidung, weil das ja weil es ja ein sehr hohes Alter ist, in dem Abraham das, diese Operation, sage ich das jetzt mal ganz kurz so, getätigt hat. Und dass es darum geht, dass der eine Engel eigentlich Bote dafür zuständig ist, dass er Abraham heilt.
Ach, spannend.
Was ich auch ganz interessant
finde. Ja, total.
Und genau, bei uns ist es auch so, dass sie dann halt, also Abraham tischt ihn ganz doll auf und wäscht auch ihre Füße, wird zum Beispiel beschrieben, und sorgt dafür, dass Sarah auch Brot backt und wie auch immer, dass es denen gut geht. Und dann fragen sie selber, wo ist deine Frau? Und dann sagt er, natürlich in ihrem Zelt. Mhm. Was auch ganz interessant ist, weil das ist Ohel auf Hebräisch heißt es. Und manchmal wird so Ohel oder Beit, also das Haus, auch benutzt als so Metapher für den Uterus oder irgendwie die weiblichen Geschlechtsorgane, die primären. Das ist auch manchmal, also kann man da so ein bisschen reinlesen, was irgendwie ganz interessant ist. Und dann sagt man halt, dass sie auch hört, dass halt die Engel verkünden, okay, sie wäre jetzt, würde jetzt schwanger werden. Und dann steht im Text, und Sarah lachte sozusagen in ihrem Inneren, was auch ganz interessant ist. Also, weil das so eine komische Beschreibung von Lachen vielleicht ist. Und du meintest, dass eure Tradition sagt, vielleicht ist es so ein Schmunzeln oder weiß ich nicht was. Und was ich da irgendwie ganz interessant finde, ist, dass es so ist, dann sagt, also irgendwie sagt sie auch so, also das ist doch Quatsch. Und mein Abraham ist auch schon ein Greis, also er ist auch schon super alt. Und dass dann Gott tatsächlich mit dir spricht und sagt, warum lachst du? und wenn ich das verkünde, dass du halt durch meine Boten, dass das ein Wunder passieren wird, dann wird das auch passieren. Und ich finde das ganz witzig, weil Sarah sagt dann wie so ein, ich erinnere mich immer, wie man, wenn man so erwischt wurde als Kind oder so. Und alle wussten, du hast das gemacht. Also es war so offensichtlich. Und man ist so, ich habe das nicht gemacht. Ja. Und sie sagt dann halt auch so, ich habe aber nicht gelacht. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen sympathisch.
Vor keine allem, Ahnung. Weil sie so in ihrem Inneren gelacht hat. Genau, hat sie vielleicht gedacht, okay, das merkt man von niemand,
aber Gott, aber Gott sieht alles. The Big Brother is watching you. genau.
Ja.
Ach, das ist ja sehr ähnlich, die
total,
Geschichte.
Ja.
Das finde ich auch sehr spannend.
Ja, also und dann erfahren wir tatsächlich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, nichts mehr zu Sarah. Zu Hagar kommt noch ein bisschen was eben bei der Kurban-Erzählung so eben, dass sie und Ismael Gott ergeben sind und sagen Abraham, dass das, wenn das Gottes Wunsch ist und dass es das, dieses Bündnis ist, dass sie dann eben quasi einverstanden
sind. Was ja auch der größte Unterschied zwischen eurer Tradition und unserer Tradition ist. Weil in der Akeda-Geschichte wird es so gesagt, dass es Yitzhak ist, der geopfert werden soll und nicht Ishmael, was ja auch sehr spannend ist, dass es genau die gleichen Geschichte eigentlich ist und das Narrativ ist auch sehr ähnlich, würde ich behaupten, aber dass es da diesen feinen kleinen Unterschied gibt.
Tatsächlich. Und ich finde halt immer, das Wichtige ist, egal ob Ismael oder Isaak, das Wichtige ist die Botschaft, die da drin steckt. Und da gibt es eben noch eine kleine Erzählung, da auf dem Weg, wo Abraham mit Ismael eben zu diesem Berg eben gelaufen sind, soll sich Satan ihnen präsentiert haben und nach dem Motto so, geht nicht dahin und so ein bisschen einflüstern wollen. Und so hat dann,
Es gibt einfach Midrash, also nicht in der Geschichte, aber selber, dass der gesagt auch, dass der Satan, was auch immer, wie wir auch immer das verstehen wollen, sich zu einem Fluss gemacht hat, also eine versucht hat, eine physische Barrikade aufzubauen und Abraham davon abzuhalten, das zu tun.
Oh, ja.
Und Abraham dann bis unters Kinn ins Wasser geht und sagt, so, wenn du mich nehmen willst, dann nimm mich.
Yeah.
Aber ich bin so gottgefällig, dass ich das weitermachen werde.
Ach.
Und das ist auch ganz interessant.
Er versucht irgendwie, sie davon abzuhalten. Bei uns ist es nicht in Form von Wasser, sondern eben, er ist da. Und Abraham greift dann so nach einem Stein, wirft nach ihm.
Mhm.
Dann versucht er es bei Ismael oder bei Hagar zuerst. Und Hagar nimmt auch einen Stein, wirft nach ihm. Und Ismael macht dasselbe. Und die es gibt immer noch einen Ort eben in Mina, heißt dieser Bezirk in Mekke. Und die Pilger müssen dahin und dreimal
Steine
mit einem
werfen.
Stein in so einem, das ist so symbolische Säulen eben, auf diese Säulen werfen. Und man sagt auch, das ist die Besteinigung vom Teufel. Also da sehen wir wieder die Tradition, ein Stein für Abraham, eins für Hagar und eins für Ismael, dass man quasi so symbolisch darstellt, der Teufel, auch wenn er sich uns im Wege stellt, wir sind gottesgefällig und gehen unseren Weg quasi weiter. Und da sehe ich, finde ich halt auch ganz wichtig, zu zeigen, auch da ist eine Frau involviert und also in der Pilgerfahrt, da sehen wir schon sehr oft Merkmale von Hagar oder Spuren von Hagar und das finde ich auch mal wichtig zu betonen.
Findest du das, glaubst du, das ist so Common Knowledge? Also glaubst du, Leute, ist das so sehr bewusst oder ist es so etwas, was Leute machen, aber sich gar nicht so bewusst sind, dass das auch auf Hagar zurückzuführen ist?
Ich glaube eher das Zweite, man vergisst gewisse Sachen und deswegen finde ich es schön, hier jetzt die Gelegenheit zu haben, auch zu betonen, weil manchmal kommt alles zu kurz, man sagt nur die Stationen auf, man sagt zum Beispiel ja dieser Lauf zwischen Safa und Merve, die zwei Hügel und man sagt dann eben die Besteinigung von dem Teufel, aber ich finde, es macht erst dann mehr Sinn und hat mehr Spiritualität, wenn man quasi weiß, weshalb man die gewisse Sachen macht. Oder wenn man sich vergegenwärtigt, was hier überhaupt auf diesem Boden passiert ist. Und erst dann kann man sich, glaube ich, auch so ein bisschen hineinsteigern. Jetzt nicht irgendwie ausholen mit dem Stein. Also da muss man auch vorsichtig sein. Es gibt auch manchmal auch Skandale, wirklich? Dass manche Leute, ja. Deswegen sind jetzt
keine... Ich habe ganz so gelacht, aber das war eher so ein nervöses Lachen, sorry.
Ja, also mittlerweile gibt es da ein bisschen bessere Sicherheitskonzepte, aber ganz früher gab es sehr viele Verletzungen. Oh. Und deswegen ist eigentlich jetzt ein symbolischer Stein, so was Kleines, kein Ziegelstein jetzt irgendwie, was man da reinwirft. Aber genau, also auch da für alle Pilgerinnen und Pilger, seid bitte vorsichtig, weil da sind auch andere Menschen, nicht, dass da was Falsches passiert. Also hineinsteigern ist immer so was ganz anderes.
Aber du meinst so, dass man sich so reinfühlt?
Genau,
das in welchen Fußstapfen man gerade läuft.
Total, das meine ich, genau, auf Gefühlsebene.
Ja, genau. Und nicht jetzt in so einer, sich in Rage oder in irgendeinem...
Oder Wut oder
Wut
was
oder auch irgendwelchen
immer.
Zustand
genau,
zu bringen.
Das hast du jetzt gut zusammengefasst.
Ja, voll. Ja. Was ich so interessant ist, oder vielleicht so meine letzte Frage an dich, wir hatten ja schon so ein bisschen darüber geredet, dass es vielleicht auch irgendwie traditionell auf jeden Fall schwierig ist, jetzt diesen Personen irgendwie so negative Charaktereigenschaften zuzusprechen. Aber mir macht eigentlich schon auch manchmal diese Beziehung zwischen Hagar und Sarah so ein bisschen Bauchschmerzen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass sie halt von so diesem Neid irgendwie so stark beeinflusst ist und auch ist ja schon auch ein heftiger Akt, auch wenn wir sagen, okay, Gott hatte was damit zu tun, dass Sarah erst von alleine sagt, okay, ich möchte, dass dieses Kind und dass diese Frau weggeht und es interessiert mich eigentlich nicht. Oder könnte man ja denken, so, okay, vielleicht interessiert es mich auch gar nicht, was da mit ihm passiert. Nur, das geht mir nur darum, dass sie aus meinem Blickfeld sozusagen verschwinden. Und mich würde interessieren, was du aus dieser weiblichen Beziehung zwischen diesen beiden Personen hast.
Also ich kann Sarah voll verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, Sarah, ey, warum macht die sowas? Ich kann sie total verstehen, weil als sie zum ersten Mal gesagt hat, dass Abraham Hagar als Frau annehmen kann und ein Kind eben zeugen kann, dann hat sie, glaube ich, vielleicht nicht so ganz zu Ende gedacht. Oder wenn das Kind mal da ist, dann ist es halt eben nun mal anders. Und dann kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass sie dann doch neidisch war. Und dadurch, dass Sarah ja auch Gott gefällig ist, wusste meines Erachtens Sarah auch schon, oder beziehungsweise durch dieses Vertrauen, dass Gott sie auch schützen wird. Sie hat ja auch nicht irgendwie Koordinaten.
Sie ist Hagar oder
Sarah. Weil Sarah ist auch gottgefällig und hat Vertrauen an Gott. Und Sarah hat ja jetzt keine Koordinaten genannt zu Abraham und gesagt, ja, hier da, wo keine Menschenseele ist, sondern das war ja dann wieder eben die Abmachung von Gott und Abraham, keine Abmachung, aber Befehl von Gott eben. Und ich denke, dass Sarah zuerst einfach mal gesagt hat, weg von hier oder von meinem Blickwinkel eben. Und ich unterstelle auf jeden Fall nichts Sarah, dass sie irgendwie gemeint hat, die sollen irgendwo in die Ecke und verrotten oder irgendwie sowas. Also deswegen, ich kann total nachvollziehen, dass es schwierig ist, seinen Geliebten zu teilen und dann noch eben, da ist auch noch ein Kind. Ich kann sie schon verstehen.
Interessant. Ja, ich finde halt, für mich ist es irgendwie dann eher so Ausdruck vielleicht auch von dieser patriarchalen Gesellschaft, die dann vielleicht auch so ein bisschen Frauen dazu anhält, zu sagen, okay, was sind meine Funktionen dieser Gesellschaft? Und die sind halt vielleicht Frau und Mutter sein. Und wenn ich dann halt das Gefühl habe, dass ich da irgendwie in Anführungszeichen jetzt so defizitär bin, weil ich halt irgendwie nicht für Nachkommen sorgen konnte oder so, dass es dann zu diesem Gram und zu diesem Neid kommt, weil ich jemand anderen sehe, der das doch schafft.
Ja.
Und das tut, also das ist dann doch schon immer auch was, womit ich immer noch in der Geschichte so ein bisschen hader. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass du nochmal darauf aufmerksam machst, vielleicht auch, dass man sagen könnte, okay, da steht ja nicht, nimm das Kind und töte es oder so, oder nimm diese Frau, sondern halt, ich überlege auch gerade, vielleicht ist es so ein bisschen, das ist gerade so eine spontane Idee von mir, aber ob man das auch als Beispiel eigentlich sich nehmen könnte für, dass wenn es Personen gibt, auch wenn sie dir nicht böse wollen, aber die dir nicht gut tun,
ja,
oder Situationen,
ja,
dass man sich auch manchmal dann von denen irgendwie entfernen muss.
Ja.
Und das ist vielleicht sogar so ein Beispiel ist dafür, wie man Grenzen selber setzen kann auch.
Total.
Ich weiß nicht, ob du verstehst, ja, was ich meine.
Ich finde, das ist auch eben wichtig, damit am Anfang meinte ich ja, dass dieser Neid von Sarah, sie hat, glaube ich, auch wirklich so für Selbstschutz auch irgendwo, dass ihr Neid nicht zu Hass oder zu eben noch schlimmeren Sachen führt, wollte sie einfach diese Distanz haben. Mhm. Weil, und dafür bin ich völlig bei dir, wenn man sagt, okay, Grenzen setzen oder wenn gewisse Menschen mir irgendwie mental oder physisch schaden, dass ich da einfach sage, Da muss jetzt Abstand rein. Mhm. Und das wieder hier zu kommunizieren und mit Abraham das offen besprechen zu können, das finde ich auch natürlich sehr wichtig, ja, in diesem Kontext, ja, dann auch, dass die Frau quasi in den Zeiten auch zu ihrem Mann sagen kann, schau mal, schön und gut, das ist auch dein Kind und deine Frau, aber die sollen doch bitte woanders sein. Und dass
dieses,
man das auch so.
Dieses Kommunikation, ja, auf Augenhöhe, ja, vielleicht,
ja, ja,
sogar.
Ja, total wichtig. Mhm. Und ich glaube, manchmal, sogar heutzutage schaffen das
viele Leute nicht. Ja, ihre,
ja,
eigenen Bedürfnisse,
ja,
zu artikulieren.
Ja, ja, total.
Interessant, darüber habe ich noch nie über die Geschichte tatsächlich nachgedacht. Was ich aber sehr cool finde, dass wir das jetzt so ein bisschen hier zusammen im Gespräch erarbeitet haben. Genau, und eigentlich, es gibt bestimmt noch tausende,
ja,
Sachen auch zu sagen,
ja,
zu Sarah,
ja,
und Hagar. Aber ich glaube, setzen hier mal so ein Pünktchen,
ja,
und würden uns natürlich auch freuen, von euch hier draußen, unseren ZuhörerInnen zu hören, wie immer. Falls ihr zum Beispiel nochmal andere Personen habt, die ihr uns gerne besprechen hören wollen würdet, sagt es gerne. Oder falls ihr Ideen habt zu dem, was Kybra und ich jetzt hier gerade so am Schluss besprochen haben, also dieser Dynamik zwischen Sarah und Hagar, schreibt uns auch gerne. Und jetzt Kybras Einsatz wieder. Kybra, wo dürfen Sie uns hinschreiben?
An 331podcast@house-of-one.org.
Wundervoll. Und wir freuen uns schon sehr, von euch zu hören, liebe Zuhörerin. Und damit,
ja,
sage ich einmal einfach tschüss.
Tschüss und liebe Grüße an Maike.
Genau, Maike, wir haben dich vermisst. Liebe Grüße. Und hoffentlich dann das nächste Mal zu dritt wieder.
Ja,
genau. Ciao.